Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Heute mal wieder aus meinem Arbeitszimmer. Das hört man vielleicht am Klang. Ja, mein Name ist Wolfgang Edler aus Bad Oeynhausen, Eidinghausen-Dehme.
Ja, und ich bin Lars Kunkel, Pfarrer in der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt. Und wir haben gerade überlegt, du musst schon fast langsam überlegen, wo man genau herkommt. Wir haben das jetzt schon so oft gesagt. Ich könnte deinen Text auch sprechen.
Das sind ja so diese grundsätzlichen Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
Genau. Wo bin ich im Moment?
Genau.
Ja, im Moment bist du ja ein bisschen verschnupft, ne?
Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Also, aber jetzt nicht, weil du da bist.
Ach so.
Nein. Mich hat es leider am Samstag so ein bisschen dahingerafft. Wir hatten einen Konfi-Block und da, also ganz klassisch begann dann so am Nachmittag dieses berühmte Kratzen im Hals.
Kennst du das auch? Ja.
Das sagt man immer so, dieses Kratzen im Hals, wo man schon weiß.
Ja.
Man weiß, wie es weitergeht und ich sowieso. Und
jetzt bist du am Husten?
Dann ging es mir am Sonntag richtig dreckig. Aber also da ging es mir wirklich schlecht. Aber ich hatte Gottesdienst, bin ja alleine. Meine Kollegin ist ja krankheitsmäßig ausgefallen. Und ja, was machst du dann? Das war so wirklich meine Frage für mich. Ne? Normalerweise ist das ja dann so, wenn man keine Vertretung so schnell finden kann, dann macht man das, was man machen muss eben. Und jetzt in Corona-Zeiten hat das irgendwie dann aber noch so ein doppeltes Geschmäckle. Ne? Denn natürlich will man nicht zum Superspreader werden und so. Und habe dann überlegt, habe das auch abgesprochen, irgendwie, dass natürlich auch die Regelungen in den Kirchen so sind, dass man ja sich nicht anstecken soll. Ja. Also wir haben auch in Eidinghausen-Dehme zumindest im Presbyterium ganz bewusst auf diese Platznummerierung verzichtet, bei der man dann mehr Leute reinkriegen könnte, weil wir sagten, das ist ein Konzeptwechsel vom Schutz der Menschen vor Ansteckung hin zur Nachvollziehbarkeit der Ansteckung.
Das ist so, definitiv. Ne? Ja.
Und deshalb hatten wir da gesagt, das machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin vorne wirklich deutlich von allen anderen abgeschottet. Ich mache die Gottesdienste jetzt, ging auch. Und,
alle denken doch, wenn du wahrscheinlich bist, ich hatte mich gerade auch gedacht, bevor wir angefangen haben, dass du einmal so richtig kräftig genießt oder so, denken alle so, hoffentlich hat er keinen Corona.
Ja, also
ein bisschen anders
ich aus, gehe davon aus, dass ich kein Corona habe, denn erstmal bin ich schon deutlich auf dem Weg der Besserung und zweitens arbeiten also mehrere meiner Familienmitglieder im Schulsystem, also nicht als Lehrerin, die sind da und dürfen sich auch, weil sie einfach permanent mit den Schülerinnen und Schülern zu tun haben, alle zwei Wochen testen lassen. Und das war jetzt gerade dran und die sind beide negativ getestet worden. Und auch Hausärzte und so sagen dann, also wenn zwei Familienmitglieder nach mehreren Tagen Erkältung eines Dritten negativ getestet werden, dann ist das kein Corona.
Möglicherweise so. Ein einfacher Schnupfen, genau, aber den will man ja auch nicht haben und
den Körper
und sowas auch nicht. Also
insofern wir verkneifen uns die Intimitäten heute mal.
Immer gut. Zumindest im Radio.
Ja, ja, ja. Lieber Lars, du bist nicht erkältet. Du hast in dieser Woche auch einiges erlebt. Ihr wartet mit dem Kindergarten.
Also ich muss sagen, ich war Samstag auch kurz krank.
Das
war auch
so.
Ein bisschen unbestimmt.
Jetzt auf einmal.
Ja, wir wollen das sind aber
alles. Und darauf gieße ich dir mal ein bisschen warmen Kaffee nach.
Ja, wir haben einiges erlebt diese Woche. Also was für mich das Prägendste war tatsächlich der Literaturgottesdienst, den wir hatten. Also es gibt ja hier in Bad Oeynhausen und Löhne das internationale Literaturfest, die poetischen Quellen. Und dieses Jahr war das wegen Corona auch alles ein bisschen anders. Aber der Literaturgottesdienst hat stattgefunden, sozusagen als kleiner inoffizieller Auftakt. Und da war natürlich die erste Herausforderung, diese 150 Leute in die Kirche zu kriegen. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht, wir haben Abstand einkalkuliert und trotzdem so eine erweiterte Rückverfolgbarkeit gemacht, um praktisch beide Dinge aus der Corona-Schutzverordnung so ein bisschen zu kombinieren. Und das mit dem Abstand fand ich trotzdem wichtig, einfach aus Sicherheitsgründen. Und hat sich aber nochmal gezeigt, ist natürlich ein Heidenaufwand. Da sind Leute, mussten sich alle so anmelden, dann haben wir in der Kirche nochmal so 8, 9 Helfer gehabt, die dann immer so ganz freundlich Leute erstmal begrüßt haben, ihre Plätze gezeigt haben. Dann kamen natürlich Leute, die irgendwie aus Bayern kamen und gesagt haben, ich war doch jedes Jahr da, ich möchte jetzt auch einen Platz haben. Hat sich irgendwie auch alles gerüttelt und geschüttelt, aber war schon ziemlich hoher logistischer Aufwand, muss man sagen.
Ja, ihr habt dabei richtig Leute auch in die Kirche gekriegt, ne?
Ja, die Kirche war mit 150 Leuten jetzt wirklich gefüllt, gut. Es hat noch ein paar mehr Interessenten gegeben, vielleicht machen wir einen Ersatztermin. Aber das war irgendwie ein komisches Gefühl, zum ersten Mal zu sagen, so, sonst sagen wir immer Leute, kommt doch in die Kirche rein und wir könnten noch mehr werden. Und man muss so sagen, nein, also sie können jetzt vielleicht dann doch nicht mehr rein oder warten Sie einen Moment. Das war von der Haltung her irgendwie ganz ungewohntes Gefühl irgendwie für uns oder so.
Ja, das ist im Moment bei vielen. Ne? Ich hatte ja diese Woche auch eine Beerdigung von einem emeritierten Pfarrer, ein ganz lieber Mensch, der ganz, ganz vielen bekannt ist, riesige Bekanntenkreise hat und alle liebten den wirklich so. Also bei uns, der war auch lange Vorsitzender vom Männerkreis und da haben wir gesagt, da reichen eigentlich drei Kirchen nicht, um die ganzen Menschen, die da kommen werden, zu also unterzukriegen. Ja, und dann waren tatsächlich sogar noch einzelne Plätze frei, also weil im Grunde ganz, ganz viele gesagt haben, ach, Corona, die Einschränkungen, es wird nicht genug Platz sein, genau. Ich werde zu Hause bleiben. Und ja, das ist dann so die Kehrseite. Ne?
Genau, da gibt es eben so verschiedene Systeme. Also wir haben das ja auch immer so offen gehalten, das ja bei uns. Diesmal durch die Voranmeldung konnte man genauer steuern, wie viele Leute wirklich da sind und die Plätze bis auf den letzten wirklich vergeben. Aber wir experimentieren ja noch, wie es am besten geht, wie es machbar ist und so, mit welchem Aufwand die Wiese heißt ja jetzt eigentlich eher so ermöglichen statt verhindern, aber man muss eben mal gucken, wie man das ermöglicht.
Ja, genau. Ganz großes Thema für alle Gemeindekreise. Ne?
Ja,
genau. Wir haben da jetzt auch ein neues Schutzkonzept erarbeitet. Man erarbeitet ja jetzt als Theologe im Wesentlichen hygienische Schutzkonzepte. So lange, bis dann irgendwann alles wieder zugemacht werden darf.
Ja,
ja. Aber jetzt kann man zumindest irgendwie versuchen, die Menschen wieder einzuladen.
Genau.
Ne? Ich freue mich auch drauf, wenn der Männerkreis sich endlich wieder treffen kann.
Genau.
So.
Ja, ich weiß nicht, wie viele ihr da seid oder so, aber auf jeden Fall in kleineren
Kriegt man hin.
Das muss jetzt wieder möglich werden.
Genau. Ja, aber euer Literaturgottesdienst.
Genau, also wir haben ein Buch gehabt, das heißt Herr Klee und Herr Feld und ist von, ich denke mal, der heißt Michel Bergmann, ist ein Schweizer. Und da geht es eben darum, das sind zwei Brüder, der eine ist Moritz Kleefeld, der ist Psychologieprofessor und ist Jude und ja, hält sich schon so an die Schabbatregeln und so und lebt das. Und sein Bruder Alfred, der ist, was ist denn hier passiert? Sein Bruder Alfred, der ist so ein alterner Schauspieler, so ein Dracula-Schauspieler und so. Und die haben eine Haushälterin, die heißt Frau Stöcklein. Ja, und Frau Stöcklein, die geht irgendwann. Und dann kommt eine junge Frau, Samira, und die ist nun eine sehr, sehr attraktive Frau und ist aber Palästinenserin und kommt eben zu den beiden Juden ins Haus. Und am Anfang geht das noch so, aber dann fangen sie mehr und mehr an, eben zu reden über den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis auf der einen Seite. Und man merkt, jeder hat so seine Prägung, so wie jeder so aufgewachsen ist und so. Und dann fangen sie an, über die Religionen zu sprechen. Und dann geht es eben um die Frage auch, wie beeinflusst die Religion das alltägliche und das politische Handeln, die Sicht auf die Dinge. Und was ich ganz interessant fand, war, dieser Psychologieprofessor, der stellt dann sein Verhältnis von Religion mal dar und sagt, also Religion, also er glaubt an Gott, Gott ist für ihn Gott in uns und empfindet aber die Religion als Menschenwerk sozusagen, also von Menschen erfundene Art, so Riten und sowas eben zu haben. Also das fand ich schon ziemlich provokativ oder so. Mhm. Und
das war jetzt aber nicht die Aussage eures Literaturgottesdienstes.
Nee, das war nicht die Aussage, sondern es ging eigentlich darum, in der Predigt zu sagen, für mich, dass Religionen natürlich schon gewachsen sind. Also zum Beispiel, das Christentum ist ja nicht nur aus dem Judentum hervorgegangen, es ist ja auch beeinflusst durch andere Dinge, durch hellenistische Einflüsse zum Beispiel und andere Dinge und dass man deshalb schon die Art, wie Religion ist, auch als was Relatives sehen muss und Historisches auch sehen muss. Aber dass Gott nur Gott in uns ist und kein personaler Gott ist, das kann man als Christ ja nicht sagen, denn Jesus Christus hat sich ja ist ja eine personale Offenbarung, letztendlich tritt ja Gott als Person auf oder so.
Eben hat sich ja gerade als Mensch gezeigt und nicht nur in den Menschen als. Ne? Das tut er ja durch seinen Heiligen Geist. Aber letztlich die ganze dreieinige Lehre läuft darauf hinaus, dass Gott nicht nur in uns ist.
Genau, es gibt ja so eine Strömung im Christentum, die christliche Mystik, die ja auch diese Vorstellung hat, ich in dir und du in mir, gibt es ja dieses Lied auch. Da gibt es diese Vorstellung auch, aber eben nicht nur.
Also Gott, ich in dir und du in mir. Da habe ich jetzt erstmal gehört, ganz andere Dinge gedacht.
Wolfgang, du schon wieder.
Entschuldigung.
Also ich dachte jetzt wirklich an dieses Lied. Naja.
Ja, ja. Schon klar.
Ja, wobei ja durchaus die Vereinigung von Mann und Frau ja auch schon mal als Bild gesehen worden ist für so eine Vereinigung, die als Bild für die göttliche Sache in uns, also diese Brautmetaphorik auch zum Beispiel.
Ja, das schon. Mhm.
Aber das führt vom Thema ab. Naja, jedenfalls der Gedanke, dass eben alle Religionen, Christentum, Islam und Judentum auch historisch gewachsen sind, Erlebnisse von Menschen mit Gott beschreiben, aber eben nebeneinander existieren. Und meine Meinung ist schon, dass die Religionen da den gleichen Wert haben und unterschiedliche Heilszugänge sind. Wie siehst du das eigentlich? Ich überrumpel dich jetzt ein bisschen.
Ja. Ja, soll ich jetzt mal kurz mein Gesamtsystem?
Genau. Also, Dogmatik mal kurz.
Ja, ich bin schon der Überzeugung, dass der Weg zu Gott in Jesus Christus für mich ist, weil ich das so entdeckt habe, weil ich das so erlebt habe und bis heute erlebe. Und das ist das, wozu ich einlade, und das ist das, wovon ich dann erzähle, wenn ich predige oder wenn, also überhaupt, das ist auch mit der Grund, warum ich Pfarrer geworden bin, weil das ja letztlich auch ja, sich dann ein ganzes Stück durchs Leben zieht, so dieses ganze ja, Leben und Verkündigen und so, soweit einem das als Mensch mit all seinen Macken irgendwie möglich ist. Ich wäre niemals irgendwie in der Lage, bei irgendeiner Religion zu sagen, die ist falsch. Also ihr seid irgendwie, habt es nicht richtig geblickt oder ihr seid, ich kann immer nur sagen, ich habe das so erlebt, dass es über Jesus Christus richtig ist. Mhm. Und das könnt ihr auch gerne ausprobieren oder dazu lade ich euch auch gerne ein. Und alles andere kann ich ja nur Gott überlassen. Also darüber zu urteilen, was mit anderen Religionen ist, also Judentum und Islam laufen ja auch letztlich auf die gleichen Wurzeln zurück. Und wie es dann mit Christentum und wie es dann letztlich hinterher zu sehen ist, das darf und das will ich auch gerne Gott überlassen. Ich weiß nur, mein Weg zu Gott führt über Jesus Christus und das ist, dazu stehe ich auch. Also da sage ich auch nicht, das muss ja jeder selber wissen, sondern da sage ich dann eher, das kannst du auch entdecken.
Genau. Also das sehe ich genauso. Ich habe dann auch natürlich gesagt in der Predigt, wir sind ja keine Religionswissenschaftler. Kann man auch sein, dann guckt man ja objektiv auf die Religion und vergleicht die ein bisschen miteinander. Aber wir stehen ja als Pfarrer da und vor allem als Christen. Und ich finde so die Art, wie unser Glaube oder mein Glaube ist oder wie ich die christliche Religion verstehe, ist für mich genau das Richtige. Zum Beispiel, weil da viel Freiheit drin ist, zum Beispiel, weil da eben, haben wir schon oft im Podcast darüber gesprochen, diese unbedingte Annahme des Menschen durch Gott drin ist und zum Beispiel aber auch, weil der Gedanke der Toleranz dort seinen Raum hat. Denn wenn jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und Jesus ja dazu aufruft, auch alles zu schützen, was Leben bedeutet, was auch schwach sein kann, deshalb einfach genau der richtige Weg ist. Und nochmal gesagt, zum Beispiel am Beispiel unserer Kindergärten, wo viele Religionen vertreten sind, da sagen wir nicht so, ja, das ist nochmal so, da sind eben viele Religionen, naja, wir wollen die eigentlich bekehren, so genau nicht, sondern weil wir ein evangelischer Kindergarten sind, ein christlicher, haben wir die Weite zu sagen, dort lernen eben unterschiedliche Menschen ihre Religion und die andere Religion kennen und sich verstehen. Und das ist mein Weg, würde ich auch sagen. Aber es geht ja um diesen Absolutheitsanspruch, der oft in den Religionen auch ist. Die sagen ja nur, wir sind die wahre Religion, nur das ist der wahre Glaube und wir müssen Menschen dazu bekehren, um sie zum Heil zu führen.
Ja, aber da gibt es nun so viele Splittergruppen und so viele, die alle, also letztlich wäre seit zig hundert Jahren die gesamte Welt verdammt, wenn man danach geht, wer jetzt allein Recht hat. Ne? Weil jeder sagt von irgendwem anders, dass er Unrecht hat. Und darum, finde ich, geht es bei Gott doch auch gar nicht. Also immer diese Frage, wer hat jetzt wirklich Recht? Und das ist, finde ich, eine ganz zutiefst menschliche Frage. Mhm. Sondern wenn ich nach dem gehe, wie Gott sich in der Bibel präsentiert und wie er da bezeugt wird, dann geht es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und diese Beziehung ist gut für den Menschen. Ist also nicht so zum Knechten, das haben wir auch schon öfter im Podcast gehabt, ist nicht dazu da, um uns irgendwie einzuschränken oder zu drangsalieren oder irgendwie, sondern soll eigentlich Leben gelingen lassen. Und natürlich haben Christen in zig Jahrhunderten unglaublich viel verkehrt gemacht. Also diese Zeiten der Kreuzzüge oder dieses sich gegenseitig verdammen und sich gegenseitig da verurteilen, ist falsch. Aber deshalb ist das Christentum nicht falsch. Also beziehungsweise der Weg in Christus ist nicht falsch, sondern es war ein falsches Verständnis, denke ich, im Nachhinein. Leider merkt man das, da geht ja leider nicht immer so eine rote Lampe an der Seite einer Bibel an, wenn man jetzt irgendwie was falsch versteht. Das wäre manchmal vielleicht ganz hilfreich. Genauso, ich habe erst vor Tage mit einem meiner Nachbarn, ein ganz netter junger Mann, der total interessiert ist an solchen Fragen, der fragte mich auch fast genau diese Frage, so wie ich das eigentlich sehe. Und ich... da kamen wir dann aber auch auf die Extrembeispiele, also auf Christen, die so militant werden, so, die alle anderen verurteilen. Ne? Und genauso aber auch Islamisten. Und also von allen Seiten gibt es Leute, die das so verbissen sehen oder die das auch als Grund sehen, mit anderen Leuten Krieg zu führen. Oder andere Leute wirklich, ja, also bis zum Töten sozusagen irgendwie zu verfolgen. Und da waren wir uns ganz einig, das kann es schon mal gar nicht sein. Also für mich ist das eigentlich immer schon ein sicheres Zeichen dafür, dass da Menschen irgendwas gründlich falsch verstanden haben.
Genau, falsch verstanden haben. Und manchmal ist es ja auch so, selbst innerhalb der Religion, auch wenn es gar nicht so extreme Strömungen sind, gibt es ja unterschiedliche Glaubensauffassungen. Das ist im Neuen Testament schon so, wo die Evangelien schon andere Akzente setzen. Und das ist heute auch so. Man trifft Christen, die von ihrer Religion Vorstellungen haben, die nicht meine sind oder so, die zum Beispiel an eine Wiedergeburt glauben oder irgendwie sagen, einfach so, ja, dann und die Seele ist dann bei Gott und der Körper nicht oder so, kann man natürlich sagen, nö, da gibt es auch ganz andere Vorstellungen. Also das heißt, das Spektrum ist weit und gut ist es, sich gegenseitig gelten zu lassen und auch voneinander zu hören. In diesem Buch ist es so, dass da jemand sagt, Menschen, die sich kennen, die können sich nicht hassen und ich glaube, dass da viel dran ist, also dass man sich kennenlernt, dass man guckt, wie glaubt jemand anderes, aber auch neben aller Toleranz natürlich auch, also Toleranz hat auch Grenzen, finde ich, nämlich dann zum Beispiel bei Fanatismus gibt es ja evangelikale Strömungen, auch in den USA, aber gibt es hier teilweise auch, die ja dann doch recht massiv werden und die anfangen, Schwule zu verfolgen, vielleicht nicht, aber zu diskriminieren oder zu hetzen oder sowas eben und da eine Grenze überschritten ist, wo ich sagen würde, also da ist es mit der Toleranz auch vorbei.
Genau, da eben geht es für meine Begriffe eben durch die ganze Bibel darum, dass das Leben eben mit Gott gelingen kann oder gelingen soll. Ne? Und dass da eben auch in schwierigen Tagen jemand da ist, der mich trägt, also dass ich immer ein Fundament habe. Jesus sagt, ne, ich bin das Licht für die Welt. Mhm. Wer mir nachfolgt, der wird es niemals wirklich mehr erleben können, dass es völlig finster wird. Dunkel schon, aber das ist, es bleibt immer ein Lichtpunkt, auf den ich gucken kann. Es bleibt immer ein Licht, das sozusagen riesige Dunkelheiten trotzdem so weit erhellt, dass ich einen Weg sehen kann. Vielleicht, ich habe immer einen Punkt, auf den ich gucken kann. Und das heißt leider nicht, das müssen wir in diesen Tagen ja auch immer wieder erleben, dass Menschen vor schlimmen Krankheiten und auch vor Tod bewahrt werden oder dass das plötzlich irgendwie so im christlichen Leben wie so ein Amulett sozusagen das alles verhindert. Das heißt es leider nicht. Aber es heißt, dass ich durch diese Wege echt ganz anders durchgehen kann. Also
genau. Ja, das ist die tröstliche Seite, dieses Trotzdem oder so. Muss man sagen, es gibt in der Bibel natürlich auch immer wieder ein paar Stellen, auch im Neuen Testament, die schon so einen gewissen, so eine gewisse Kampfansage sein können. Also der Missionsbefehl wird es oft genannt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, ist ja positiv gemeint. Heißt ja genau, wie du gesagt hast, das Gute weitergeben ist aber auch historisch mal so verstanden worden, dass man sagt, okay, die ganze Welt muss christlich werden.
Ja, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel.
Ganz genau. Ja, oder Jesus, da gibt es ja auch mal so Stellen, wenn ich für mich, ist es gegen mich und so weiter. Oder die werden hinausgestoßen und da wird sein Heulen und Zähne klappern, wenn man bestimmte Dinge nicht... Also so ein paar negative Passagen gibt es, die man interpretieren muss, glaube ich, die man in den Gesamtzusammenhang der Botschaft Jesu eben auch stellen muss und dann sich immer wieder klar machen muss, Gott will ja wirklich das Gute für uns und die Freiheit
auch. Ja, ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, es ist nicht egal. Ja, also wie genau. Wir, wenn Gott uns seine Liebe anbietet, also wenn Gott sagt, ich bin für dich und wir dann so als Menschen sagen, ach, ist doch egal oder das muss ja jeder selber wissen oder so irgendwie, das ist, glaube ich, dann auch wirklich nicht egal, sondern also da bezeugt die Bibel eben auch, dass Gott auch ein eifernder Gott ist, also Liebe hat was mit Enthusiasmus, aber auch mit Eifern zu tun im positiven Sinne, dass wenn ich merke, ich liebe jemanden und der liebt, aber der tritt meine Liebe sozusagen mit Füßen, dann kann es vielleicht auch mal sein, dass man dann sauer ist. Und wenn Gott Gott ist und Gott sauer ist, dann ist es sicherlich nicht egal, so nach dem Motto, das muss ja jeder selber.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass er einen dann irgendwie jetzt straft oder so. Also
nein, das ist ja, weißt du, das ist ja immer in dem System so, dass es dann auf Strafe oder auf sonst wie hingeht, schon, sondern es ist für mich immer die positive Einladung und auf der anderen Seite eben, wie willst du das formulieren? Es ist aber nicht egal. Also willst du Gott wirklich mit Füßen treten oder willst du Gott wirklich tief enttäuschen? Gott ist ja nicht irgendwie so ein Kuscheltier in der Ecke, wo man so in Bayern, der berühmte Herrgottswinkel, so irgendwie, wo dann so ein Kreuz hängt oder so.
Also wir hatten letztens so eine Losung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube am Mittwoch, da stand so sinngemäß drin, spricht Gott, ihr habt mir viel Mühe und Arbeit gemacht mit euren Sünden.
Jo, oder so. Gestern, ne, glaube ich.
Ja,
Mittwoch. Ich habe es auch gelesen.
Da war das so ein bisschen der Gedanke, dass Gott das nahe geht. Also richtig, dass er sozusagen, dass ihn das bedrückt und dass er enttäuscht ist und dass ihn das umtreibt. Also ganz menschlich gedacht, finde ich, wenn seine Liebe nicht erwidert wird. Und das ist wirklich eine sehr schöne Vorstellung eigentlich. Hm. Und wenn Menschen sagen, das muss jeder selber wissen, heißt es ja oft, da steckt ja oft auch so eine Gleichgültigkeit
hinter. Ja, ja.
Das heißt nämlich, im Grunde weiß man nämlich gar nichts und man interessiert sich
will man auch gar nicht
wissen. Ja, genau, ist irgendwie lästig oder so. Am Ende bleibt aber die Freiheit, so würde ich das sagen. Also wenn man sich beschäftigt hat damit und sagt, ich möchte diesen oder jenen Weg gehen, lässt Gott uns diese Freiheit. Und es hängt ja davon ab, auch in welchem Kontext man aufgewachsen ist. Also ob man jetzt irgendwie im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder ob man irgendwo in einem ganz anderen Land aufgewachsen ist, dann hat man auch einen anderen Weg, der richtige für einen selbst ist.
Ja, und ich fände es ja an sich schon sehr schön, wenn wenigstens die Christinnen und Christen sich untereinander einig wären. Und sich nicht immer gegenseitig nur an Äußerlichkeiten oder an Wohnorten oder an sonst was irgendwie beurteilen und sagen, nur die Christen, die da und da wohnen oder nur die Christen, die exakt das und das glauben oder nur die Christen, die diese Frisur und diese Kleidung haben, sind errettet und alle anderen sind eben verdammt. Das ist alles völlig schräg. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, in diesen Situationen stelle ich mir, erstmal finde ich, muss Gott unheimlich viel Humor haben. Sonst hätte er das, glaube ich, schon lange, lange mit uns nicht mehr ausgehalten.
Ja.
Und zum Zweiten stelle ich mir ihn dann immer so vor, dass er, habe ich schon mal gesagt, in seinem himmlischen Saal da sozusagen irgendwo so einen großen Türrahmen hat. Und von Zeit zu Zeit sehe ich ihn dann immer, wie er so mit dem Kopf vor den Türrahmen haut und sagt, ich halte das langsam nicht mehr aus mit denen, die sind alle so blöd.
Genau, dann Sinnflut hatten wir schon. Habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Genau. Jesus Christus habe ich schon mal gesteckt.
Dann sende ich jetzt einen Podcast.
Ja, oder so, genau. Nein, jedenfalls, aber das ist doch ein spannendes Thema, finde ich. Und da kann man ja auch zu Hause mal, wenn man jetzt so das hört, drüber nachdenken, wie man das so sieht mit den Religionen. Ich fand jedenfalls... So ein Literaturgottesdienst ist immer eine gute Chance. Da geht es ja um ein Buch erstmal, was so eingespielt wird, was so ein Thema aufbringt, wo wir nochmal drüber nachdenken und viele Menschen damit auch mal erreichen, die sonst nicht so normalerweise sonntags in die Kirche gehen. Und das finde ich immer eine super Sache. Also wir haben ein tolles Team auch, die das vorbereiten. Und ich muss es einfach mal sagen, ich bin einfach ziemlich glücklich, wie das alles so gelaufen ist.
Ja, das merkt man dir dann auch sofort an. Das ist dein Ding, dein Thema so, ne? Da, ja. Also alle die jetzt per Kamera zugeschaltet sind, der Lars, der strahlt jetzt richtig. Kriegt richtig ein bisschen Farbe im Gesicht. Ja, ich muss jetzt auch langsam los. Ich habe nämlich auch gleich wieder einen wichtigen Termin,
ja, okay,
bei dem ich nicht zu spät kommen darf. Das ist ja bei Pfarrern manchmal auch so.
Genau, das ist wirklich, solche Termine gibt es. Ja gut, dann würde ich sagen, schön, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin.
Genau.
Nächste Woche sind wir auch wieder da.
Genau. Und auch wenn Tom jetzt nicht mehr bei uns ist, aber
herzliche Grüße
an ihn. Herzliche Grüße nach Greifswald und an alle, die zuhören. Und ja, bleibt uns gewogen.
Ja, und behütet. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.